wünsche dir einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's schon gut. Ich hoffe, du hast schon gute Laune. Ich habe nämlich gute Laune, weil Gott mir ein paar Sachen gezeigt hat. Und genau, falls du noch keine gute Laune hast, dann hoffen wir, dass wir das ändern. Danke, Papa Herr, für so einen wunderbaren Morgen. Danke, Papa Herr, dass wir hier sein dürfen, leben dürfen, Herr, dich kennen dürfen. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt einfach ein, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du ja, Ordnung in unser Chaos bringst, Herr, dass du Licht in unsere Dunkelheit bringst, Freude in unser ja, müdes, trauriges Herz vielleicht und Kraft, Herr, in unserem müdes Herz, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du fähig bist, Herr, heute Morgen alles zu verändern. Amen. Kürzlich habe ich für eine sehr liebe Person ein Tablet im Internet bestellt. Und dann hat mir der schöne Dienstleister, der Wünsche erfüllt von A bis Z, hat mir sogar ein Foto geschickt, dass jetzt mein schönes Paket unten im Eingang steht, neben anderen. Ich kam eine Stunde später zurück nach Hause und da stand das Paket aber gar nicht mehr. Und die nächsten Tage verbrachte ich damit, dass ich darüber nachdenke, wer könnte das genommen haben, wie kann das sein? Hat das vielleicht ein Nachbar aus dem ersten, dritten, vierten Stock genommen, wird bald klingeln, es mir bringen. Kam nicht dazu, irgendjemand freute sich im Stillen. Und ich habe gemerkt, kostbare Dinge, die beschäftigen mein Herz. Kostbare Dinge, dafür bin ich sehr schnell bereit zu investieren. Schätze liegen gewöhnlich nicht auf der Straße rum, sondern dafür muss ich suchen. Schätze sind etwas, wonach ich forschen und suchen muss, damit ich sie finde. Und genauso ist das heute mit dem Buch, mit dem Brief, den wir heute Morgen anschauen wollen, mit dem ersten Petrus. Der kommt sehr, sehr unscheinbar daher. Aber er hat in so wenigen Versen so eine Offenbarung verdichtet, dass es wirklich sich lohnt, diesen Brief super, super gut anzuschauen. Und das wollen wir heute Morgen ein bisschen machen. Das kennen wir auch von Früchten, von Essen. Wenn du eine Kiwi, eine schöne Golden Kiwi, wenn du Lust auf sie hast, dann kannst du nicht einfach nur an ihr lecken. Denn dieses Vitamin C wirst du nicht aus der Orange rauskriegen, wenn du einfach nur die Schale ablenkst, sondern der Schatz, der ist verborgen. Also die ganzen Vitamine, der ganze Geschmack wird ja nur entfaltet, wenn du es öffnest. Und genauso ist das mit dem Wort Gottes. Wenn du es schön in deinem Schrank stehen hast, das 15. Exemplar nebeneinander, dann wartet es darauf, dass du es öffnest. Und nicht nur öffnest, sondern dass wir tief in das Wort Gottes hineingehen. Und ich will heute mit dir lesen, 1. Petrus 1, Vers 3. Ein Vers, der dich wahrscheinlich nicht in der ersten Sekunde von den Socken hauen wird. Aber ich hoffe, dass er trotzdem sehr viel Geschmack entfaltet, wenn wir ein bisschen tiefer anschauen. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich sage es nochmal, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn wir über die Auferstehung reden, dann ist das der absolute Höhepunkt der ganzen Bibel. Alles, was bisher geschrieben wurde, wurde auf diesen Moment hingeschrieben. Alles, was danach kommt, ist ein Ausdruck dessen, was Jesus da bewirkt hat. Die Auferstehung, der Tod und die Auferstehung ist das Höchste, was wir in der Bibel finden. Ist das Kostbarste und Grund für all das, was wir erleben. Und wenn wir manchmal uns darin verlieren, dass wir einzelne Verse rauspicken, dann laufen wir die Gefahr, dass wir die ganze Message der Bibel nicht ganz klar kriegen. Und ich bin so ein Fan davon, dass wir Grundlagen sich erklären, damit wir auch die Schätze finden, dass wir tief gehen, dass wir auch die Schätze finden. Warum eigentlich die Auferstehung? Wir feiern ja Weihnachten sehr groß, weil das irgendwie so nett ist mit den Geschenken. Und Ostern kommt manchmal so ein bisschen dürftig daher. Wir versuchen das noch ein bisschen mit Osterhasen und Blumen hier, Blumen da, Frühling, juhu. Aber so dieses Kreuz und Blut und Tod, das ist ein bisschen schwer verdaulich. Also warum musste eigentlich Jesus sterben? Warum musste er auch auferstehen? Das hat den Grund, wenn wir zurückgehen, dass wir Menschen seitdem mit einem zweifachen Fluch leben, aber eigentlich nicht leben müssen seit Jesus. Das ist dieser Fluch der gebrochenen Beziehung zu Gott, wo der Mensch Gott misstraute und dadurch diese Gegenwart Gottes, die so normal war für Adam und Eva, die Stimme Gottes zu hören, was so normal war, dass sie das verloren haben. Also diese vertraute Beziehung haben sie verloren und dann haben sie gemerkt, wie Schuld, Scham, Anklage ihr Herz erfüllt hat. Und diese Schuld, Scham und Anklage, die ist in ihr Herz gekommen, weil ein zweiter Fluch passiert ist. Gott warnte sie, wenn du andere Wege gehst, dann wirst du sterben. Und das nicht, weil Gott plötzlich so zornig war, weil wir bockigen Kinder ungehorsam waren, sondern als natürliche Folge, weil wir Menschen uns von dem Leben selbst von Gott entfernt haben. Also ein zweifacher Fluch, diese gebrochene Beziehung, wo keine vertraute Gemeinschaft mehr möglich war, und auch das göttliche Leben, was aus uns gewichen ist, was gestorben ist. Und seitdem leben wir mit diesem zweifachen Fluch. Und wenn ich versuche, mit bisschen Bibelverse da, Bibelverse hier, bisschen Religiosität, neue Konzepte für meine zwei Flüche zu finden, dann werde ich scheitern. Weil Religiosität mir nicht diesen Fluch umwandeln wird in Segen. Das ist allein, dass Jesus Christus gestorben ist und auch verstanden ist. Und selbst damit haben wir manchmal Probleme. Vielleicht sagen wir, okay, aus den Evangelien ist mir das einigermaßen klar, dass Jesus geboren ist, gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist nach 3 Tagen. Das ist mir einigermaßen klar, das passt in meinen kleinen Kopf. Aber ich glaube, womit wir oft Herausforderungen haben, ist, was das eigentlich bedeutet für mich. Und seitdem glauben wir vielleicht daran, sind zufrieden mit manchen Segnungen, die wir schon erlebt haben, ohne den größten Segen zu erleben, von dem hier Petrus eigentlich, glaube ich, spricht. Es ist nämlich, dass Jesus am Kreuz diesen beide Flüche umgewandelt hat in 2 Segen. Nämlich einmal, dass durch sein Tod, durch sein Blut die Schuld bezahlt wurde und ich diese Vertrautheit mit Gott wieder erleben darf, und dass durch seine Auferstehung dieses neue Leben wieder in mich hineinkam. Weil durch seine Auferstehung, die ein Bild dessen ist, was in dir und in mir passiert ist, deshalb haben wir ein neues Leben, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Der Tod Jesu an sich hat dir noch nicht neues Leben gegeben. Die Auferstehung, die ein Bild dessen ist, was Gott aus Totem plötzlich machen kann, das ist in deinem und meinem Leben passiert. Und wir haben manchmal da so Herausforderungen damit, weil wir zu oft unsere Gefühle und Seele befragen. Oder unsere Umstände, ob sie uns das auch bestätigen. Und das ist nicht der Fall, weil eine seelische Ebene, eine emotionale Ebene hat wenig zu tun oft mit dieser geistlichen Ebene, mit dieser geistlichen Wahrheit. Und in diesem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, also diese enge Beziehung mit ihm begehre und will und ihn frage und bitte, Gott, schenk mir diese enge Beziehung. In diesem Moment, sagt die Bibel, kommt dieses neue Leben auch in mich durch den Heiligen Geist. Und Totes wird plötzlich wieder lebendig. Und die Frage ist, diesen Schatz, den Gott in seinem Wort verbirgt, finde ich ihn zunehmend? Oder bin ich damit beschäftigt, seelische Verletzungen und irdische Bedürfnisse zu stillen, obwohl ich diese größte Hoffnung dieses Buches hier beiseite lasse? Die größte Hoffnung ist nicht, dass Gott A oder B tun wird bald in meinem Leben. Die größte Hoffnung ist das Leben, was wir am Anfang verloren haben und was ich durch Jesus wieder bekommen habe, aber was mein kleiner Kasten hier oben noch ziemlich Schwierigkeiten hat, das zu begreifen. Wenn ich Kind Gottes bin, dann habe ich ein neues Leben in mir. Aber mein Problem ist mein Kopf, der das nicht wahrhaben will, der das nicht begreifen will, der das nicht nehmen kann, der das nicht erlebt, nicht erkennt. Und deshalb haben wir das Wort Gottes, damit wir unseren kleinen Kasten auf die Sprünge helfen und merken, wie ist dieses neue Leben in mir? Wie stehe ich morgens auf, wenn ich weiß, dass Gott selbst in mir lebt? Dass in mir ein neues Leben ist, was nicht müde ist, was nicht genervt ist, was nicht reizbar ist, was nicht gestresst ist, was nicht ungeduldig ist, was immer Power hat, immer Liebe hat. Sagst du, aber das spüre ich nicht immer, das kann ich nicht immer, ich kann nicht immer dienen, ich kann nicht immer vergeben, ich kann nicht immer lieben, ich kann nicht. Doch, kannst du. Nur du glaubst, dass du jemand anderes bist, der du eigentlich bist. Gott sagt, in dem Moment, wo du von mir getrennte Wege gehst, da ist die Beziehung gebrochen und das Leben in dir ist gewichen. Und seit dem Moment stimmt es, dass du nicht fähig bist, dass du schwach bist, dass du bedürftig bist, dass du Minderwertigkeit hast, dass du mit Vergebung kämpfst. Aber in dem Moment, wo ich neues Leben bekommen habe, beziehungsweise indem ich anfange zu glauben, dass dieses neue Leben in mir ist, ab dem Moment bin ich ein neuer Mensch. Es ist eine neue Schöpfung in mir. Und die Aufgabe für jeden Tag ist, dass ich mehr und mehr glaube, was ich geworden bin.
Das heißt, im Christsein geht es nicht darum, zu hoffen, dass Gott mich bald segnet, mit einem Segen, auf den ich schon so lange warte, sondern es geht vielmehr darum, dass ich den Segen, den ich bekommen habe, die Hoffnung, die ich bekommen habe, das neue Leben, das ich bekommen habe, dass ich das anfange zu glauben und danach zu leben. Wie schön ist das, wenn ich Auferstehung lebe und besonders, wenn die Menschen um mich herum auch etwas davon schmecken dürfen. Wenn ich nicht eine Orange bin, wo die Schale völlig geschlossen ist und jeder versucht quasi, naja, das wäre falsch zu sagen, an dir zu lecken, das wäre nicht so gut, aber du weißt, was ich meine, dass die Schale da noch da ist, eine super dicke Schale vielleicht und der ganze Flavor Gottes, das ganze göttliche Leben nicht aus mir rauskommt. Ich fürchte, wir sind zu oft eine Orange, zu oft eine Banane oder Kiwi, wo die Menschen nichts schmecken. Und das liegt daran, dass ich das oft nicht verstanden habe, was Auferstehung bedeutet, weil ich vielleicht dieses Buch flüchtig hier und da für meine eigenen Bedürfnisse lese, aber vielleicht selten zu Hause bin und das Wort Gottes öffne und sage, Heiliger Geist, lehre mich. Ich lese heute nur 5 Verse. Und diese 5 Verse, Heiliger Geist, die wirst du mir aufschließen. Und da wirst du mich in die Tiefe führen. Da wirst du mir nicht nur ein bisschen oberflächlich Wissen vermitteln, sondern da wirst du mir Erfahrung vermitteln. Da wirst du mir Geschmack vermitteln. Und diese gleiche Einstellung, die hatten die Propheten. Das lesen wir in Vers 11, wo es in 1. Petrus 1, Vers 10 und 11 heißt, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also die Propheten hatten diese Eigenschaft, diesen Hunger in ihrem Herzen. Ich will wissen, was Gott tut. Und den meisten Segen wirst du nicht bekommen, indem ich dir schöne Dinge erzähle, die im Wort Gottes steht, sondern indem du zu Hause das Wort Gottes öffnest und gräbst. Dem Heiligen Geist mehr als 3 Minuten Zeit gibst, um dir das Wort Gottes zu erklären und dass du es schmeckst und erlebst und merkst, dieses neue Leben, das ist in mir. Das regt sich gerade ein bisschen. Und ich lerne mehr, das wahrzunehmen. Ich lerne mehr, dieses Wesen von diesem neuen Leben in mir zu erkennen und zu glauben und für meinen Nächsten sichtbar und schmeckbar zu machen. Und das will ich uns heute Morgen so sehr ermutigen, dass wir ins Wort Gottes tief gehen. Gott verbirgt Dinge nicht, weil er sie nicht zeigen will, weil er dich nicht mag oder weil du zu dumm wärst. Gott verbirgt Dinge, um uns klarzumachen, wie kostbar sie sind. Und ist es nicht wert, dass wir diese Hauptmessage der Bibel, diesen Grund, warum du lebst, den Grund, warum Jesus gestorben ist, dass wir danach suchen und forschen, uns danach ausstrecken und sehnen? Ist es das nicht wert, dass wir nicht nur Segen hinterherlaufen, wo wir hoffen, dass Gott es vielleicht so gemeint haben könnte, dass das auch für mich wäre? Nein, sondern diese lebendige Hoffnung und Liebe liebt es zu studieren. Vor ein paar Jahren, genau genommen vor 8 Jahren, Anfang Dezember, habe ich geplant, wie ich meiner Frau den Antrag mache. Und ich sage dir, Liebe liebt es zu studieren. Diesen Abend von diesem Antrag, ich habe ihn studiert und geplant in jedem Detail. Jede Sekunde habe ich geplant. Ich habe genau geplant, dass ich nach der Uni so tue, als wenn ich noch zurück zur Uni müsste, dann aber sage, ja, lass uns einen Umweg machen über den Hauptbahnhof. Dann sind wir mit dem Zug gefahren Richtung Chiemsee, sind dort in eine alte Dampflok eingestiegen. Zum See gefahren, mit dem Schiff dann, langsam als es Abend wurde und dunkel wurde, auf der Insel, dort beim Christkindlmarkt, ein bisschen umhergeirrt sind, bis endlich der Moment kam, wo ich sie ihr am Ufer den Antrag gemacht habe. Danach sind wir zum Olympiaturm noch essen gegangen. Ich habe jede Sekunde geplant. Ich habe jeden Zug genau geplant. Wann der jetzt kommt, wann der nicht kommt, ob der manchmal Verspätung hat, wann der nächste kommen würde, wann der davor kommen würde. Ich habe alles geplant. Ich habe bei Google Maps angeguckt, wo kann ich am besten da am Ufer ein nettes Plätzchen finden. Google Maps war damals noch nicht so genau, dass ich jetzt auch die Bank gefunden hätte. Sie hat mir Heilige Geister gezeigt. Aber ich habe alles geplant. Du kannst mich sagen, ich bin nicht der Typ für Bibelstudium. Quatsch. Liebe liebt es zu studieren. Liebe liebt es zu studieren. Und wenn du zu Hause denkst, ich habe keine Theologie studiert, aber Gott, hier bin ich. Und ich öffne dein Wort und ich lese ein paar Verse, und sie sind erst sowas von trocken und hart, dann heißt das nicht, dass Gott dich nicht lehren will, sondern es heißt, dass dass der Heilige Geist wartet, dass du diese Verse immer wieder liest, immer wieder in deinem Mund kaust, dass Geschmack sich entfalten kann. Und du wirst staunen, was du für kostbare Schätze findest. Du wirst staunen, was für eine genaue Wahrnehmung du von diesem neuen Leben in dir bekommst, wenn du bereit bist zu suchen. Und das ist meine Einladung heute Morgen. Lass uns das Wort Gottes wirklich lesen. Wirklich forschen wie die Propheten und wirklich dieses neue göttliche Leben in uns erleben. Wir haben es oft nicht erlebt, weil wir nicht genug geforscht haben. Und das, wie gesagt, ist nicht, weil Gott es vorenthalten will, sondern weil Gott uns lehren will, wie kostbar es ist. Und der Grund des Lebens, der Grund, warum Jesus gestorben ist, das ist es wert, dass ich investiere, nachforsche. Und der Heilige Geist wird dir kostbare, wunderbare Dinge zeigen, wenn wir nur bereit sind zu forschen. Wenn nur wir bereit sind, die Frucht aufzuschneiden, vielleicht meine rohen Kartoffeln ein bisschen zuzubereiten, zu investieren, dass ich tatsächlich Nahrung und Flavor und Geschmack bekomme. Und das ist, was der Heilige Geist heute Morgen für uns hat. Und ich will dich sehr ermutigen, hab eine Liebe zu diesem Buch, hab eine Liebe zu Versen, zu einzelnen Versen, beweg sie während dem Tag in deinem Herzen. Ich habe gerade eine neue Angewohnheit, so kleine Karten in meiner Tasche zu haben, Verse auswendig zu lernen. Während dem Tag kommen sie mir immer wieder oder wenn ich spüre, dass da eine Karte in meiner Tasche ist. Und dann habe ich während dem Tag, wenn ich müde bin, wenn ich gut gelaunt bin, wenn ich tendiere, schlecht gelaunt zu sein, wenn was Wunderbares passiert ist, wenn etwas Schreckliches passiert ist, habe ich diese Wahrheiten, die tiefer und tiefer in mein Herz kommen. Und dieser Geschmack entfaltet sich gerade wunderbar. Es gibt mir viel Power, es gibt mir wunderbare Laune, es gibt mir sogar so gute Laune, dass ich ein Segen für dich sein kann. Und lass uns dafür beten, dass wir heute ein Segen sind und dass wir tatsächlich eng mit dem Heiligen Geist heute gehen. Danke, Papa Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Papa Herr, für dein wunderbares Wort, Vater. Und ich bete, Herr, dass wir diese Sehnsucht in unserem Herzen haben, dass wir sagen, Gott, ich will erleben, ich will schmecken, was in diesem Wort ist. Ich will sehen, dass du gut bist. Ich will erleben, dass du in mir lebst, dass dein Heiliger Geist gefüllt ist mit Kraft, dass dieses neue Leben eine Leichtigkeit hat, deine Gegenwart zu spüren, deine Stimme zu hören, Menschen zu dienen, nicht darüber nachzudenken, was sie mir Schlechtes angetan haben, weil ich ihren Wert so sehr sehe. Vater, ich danke, dass du unser ganzes Inneres vollkommen transformieren willst. Danke, dass du damit angefangen hast. Vater, aber wir wollen mit dir gehen, mit dir arbeiten. Wir wollen nicht immer in die andere Richtung laufen, Herr, sondern wollen mit dir arbeiten, Herr, wollen zulassen, dass dein Heiliger Geist sein volles Werk in uns tut. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir schon so oft anfangen durften, deine Gegenwart zu erleben, dein Wort zu schmecken und mehr zu begreifen, Herr. Aber hör nicht auf, Vater, sondern mach weiter, dass diese Herrlichkeit, die seit Christus in uns ist, da ist, dass diese Hoffnung uns antreibt, mehr und mehr dich zu erleben. Amen. Amen.